Hallo, ich bin Simone Neunert, Personalleiterin bei der Firma Wilhelm Schulz GmbH in Krefeld. Ich verfolge diesen Podcast seit der ersten Stunde und war selbst schon Gast. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von Arbeitsrecht für Arbeitgeber.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 62 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber, heute mit dem Thema AGG oder auch Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, aktuelle Herausforderungen. Moin aus Hamburg.
Und auch von mir, Jens Buchwald, ganz herzliche sonnige Grüße aus Hamburg. Moin.
Ja, vielen Dank, dass ihr euch wieder für uns und für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden habt. Ihr habt wahrscheinlich gerade gehört, dass unser Podcast sehr freundlich angekündigt wurde. Wir wollen das in Zukunft gerne fortführen, sodass bei jeder Folge immer eine oder einer unserer HörerInnen alle zur aktuellen Folge begrüßt. Nach dem Motto, ich bin Angela Mustermann, Personalleiterin bei der Musterfirma in Musterort und ihr hört Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Wenn ihr euch vorstellen könnt, hier mitzumachen, dann nehmt bitte eine solche kurze Grußbotschaft auf und schickt mir die per E-Mail zu. Die Mailadresse, das wisst ihr ja, die findet ihr in den Shownotes. Wenn das per Mail nicht klappt, dann meldet euch gerne bei mir, dann finden wir eine andere technische Lösung. Wir, also der Buchwald und ich, wir freuen uns schon auf eure Einsendung. Die allerersten Grüße kamen heute von Simone Neunert und dafür nochmal ganz lieben Dank. Auf unserer virtuellen Karte haben wir auch HörerInnen hinzugewonnen und zwar diesmal in Tansania. Und wir haben auch wieder freundliche Worte zugesandt bekommen. Und zwar als erstes von Katja Mondwurf, die hat uns geschrieben, ich bin bereits ein großer Fan ihres Podcasts. Wichtiger Content, toll aufbereitet, informativ und kurzweilig. Ich lerne jedes Mal noch was dazu. Dafür vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Mondwurf, dafür. Tobias Horn hat uns auch noch geschrieben, der Podcast begleitet mich seit einiger Zeit regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit. Inhaltlich finde ich die gesetzten Schwerpunkte sehr spannend und nehme vieles für meine tägliche Arbeit mit. Machen Sie weiter so. Da freuen wir uns natürlich, weil das ist genau das, was wir wollen, das, was mitgenommen werden kann für die betriebliche Praxis. Vielen Dank, Herr Horn. Und dann noch Christina Toussaint, die uns geschrieben hat, ich bin treue Hörerin des Podcasts, zumeist auf dem Arbeitsweg. Auch dafür vielen Dank. Spannend ist übrigens auch eine Neuigkeit aus der Gesetzgebung. Das Bundesarbeitsministerium, vielleicht haben Sie davon schon gehört, hat ein Rentengesetz auf den Weg gebracht und die Ministerin hat in einem Interview gesagt, dass es darin auch eine arbeitsrechtliche Neuerung geben wird. Und zwar soll es dann möglich sein, mit Rentnern, die schon in der Vergangenheit in eurem Unternehmen beschäftigt waren, ohne einen Befristungsgrund ein neues befristetes Arbeitsverhältnis zu vereinbaren. Zurzeit geht das ja nicht, weil mit niemandem ein befristetes Arbeitsverhältnis ohne Sachgrund vereinbart werden kann, der schon einmal in dieser Firma gearbeitet hat. Das nennt man auch das sogenannte Vorbeschäftigungsverbot und es ergibt sich aus § 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Eine Ausnahme hiervon ist nach der Rechtsprechung bislang nur dann möglich, wenn das vorherige Arbeitsverhältnis sehr lange zurückliegt. Als Orientierung werden hier immer so circa 20 Jahre genannt. Das neue Rentengesetz, das soll bis Ende August in der Regierung beschlossen werden und dann noch in diesem Jahr durch den Bundestag gebracht werden. Wir halten euch natürlich dabei auf dem Laufenden. Schließt sich die Frage so ein bisschen an, was geht denn schon jetzt? Also schon jetzt ist es tatsächlich möglich, eine Befristung in einem Arbeitsvertrag zu vereinbaren, mit der das Arbeitsverhältnis automatisch endet, wenn der Arbeitnehmende das Alter zum Bezug der Regelaltersrente erreicht. Ganz wichtig, das auch im Arbeitsvertrag zu vereinbaren. Und es ist auch möglich, dieses befristete Arbeitsverhältnis mehrfach zu verlängern. Das ergibt sich aus einer etwas versteckten Vorschrift in § 41 Absatz 1 Satz 3 Sozialgesetzbuch Römisch 6. Mehr zu diesem Thema könnt ihr in Folge 20 hören, in der wir ein Interview mit dem Richter am Bundesarbeitsgericht Matthias Wasko zu diesem Thema geführt haben. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dann haben wir noch eine weitere Geschichte und zwar haben wir den Beschluss der Mindestlohnkommission, der gefällt worden ist. Und zwar am 27. Juni hat die Mindestlohnkommission beschlossen, den Mindestlohn in zwei Schritten zu erhöhen. Und zwar zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro und zum 1. Januar 2027 auf 14,60 Euro pro Stunde. Welche gesetzlichen Regelungen es sonst noch zum Mindestlohn gibt und was ihr unbedingt beachten müsst und welche Strafen bei Verstößen gegen das Mindestlohngesetz drohen, das könnt ihr in Folge 58 unseres Podcasts hören. Der hatte den Titel Das Mindestlohngesetz, ein wichtiges Thema für alle Arbeitgeber. Und auch da stellen wir euch den Link nochmal in die Shownotes. Kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema, das AGG, aktuelle Herausforderungen. Das AGG ist aus Arbeitgebersicht ja eines der am wenigsten geliebten Gesetze im Arbeitsrecht. Besonders viel Ärger machen die Regelungen zur Zahlung einer Entschädigung, wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmenden wegen eines Merkmals aus dem AGG benachteiligt hat. Deswegen hier jetzt erstmal einmal die Merkmale, um die es hier beim AGG geht. Das ist einmal die Rasse, die ethnische Herkunft, das Geschlecht, die Religion oder die Weltanschauung, die Behinderung, das Alter und die sexuelle Identität. Immer wenn hier ein Arbeitnehmer von einem Arbeitgeber benachteiligt wurde, kann eine Entschädigung verlangt werden. Besonders zentral sind hier die Paragraphen 15 und 22 des AGG. In Paragraph 15 Absatz 1 und 2 ist zum einen die Möglichkeit geregelt, einen Schadenersatz bzw. eine Entschädigung zu verlangen. Die Höhe der Entschädigung ist nach oben grundsätzlich unbegrenzt. Eine Ausnahme besteht allerdings bei Bewerbungen, bei denen der Arbeitnehmende nicht eingestellt wurde. Da ist die Entschädigung auf 3 Bruttomonatsgehälter beschränkt. Anders ist das nur dann, wenn der Arbeitnehmende nachweisen kann, dass er eingestellt worden wäre, wenn er nicht benachteiligt worden wäre. Diesen Nachweis zu erbringen, das ist allerdings ziemlich schwierig, sodass es hier so gut wie nie mehr als 3 Gehälter von den Arbeitsgerichten gibt. Nach Artikel 15 Absatz 4 AGG muss die Entschädigung innerhalb von 2 Monaten vom Arbeitnehmenden schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber geltend gemacht werden. Auch eine ganz wichtige Vorschrift, weil verpasst der Arbeitnehmende diese Frist, könnt ihr also die Forderung zurückweisen. Und dann noch die zentrale Vorschrift des Paragraphen 22 AGG. Und dies aus Arbeitgebersicht besonders problematisch. Darin ist nämlich eine Art Beweislastumkehr geregelt. Beweist der Arbeitnehmer nämlich ein Indiz für eine Diskriminierung, dann muss der Arbeitgeber wiederum beweisen, dass es tatsächlich keine Diskriminierung gegeben hat. Es ist oft ziemlich einfach für den Arbeitnehmenden, einen Indiz zu beweisen. Den Gegenbeweis zu erbringen, ist für Arbeitgeber allerdings ziemlich schwierig, sodass dann leider oft eine Entschädigung zu zahlen ist. Zum Warmwerden, ein sehr aktueller Fall. Es gibt eine Person, die derzeit verschiedenste Arbeitsgerichte in Nordrhein-Westfalen beschäftigt. In der Presse ist zu lesen, dass eine transsexuelle Person insgesamt schon 250 Firmen verklagt hat. Es geht immer um Stellenausschreibungen, in denen das D für divers fehlte. Vor diesem Hintergrund fühlte sich die Person benachteiligt und verlangt von den Unternehmen eine Entschädigung. Weiter schreiben die Zeitungen, dass die Transperson seit 12 Jahren arbeitssuchend gemeldet ist, Bürgergeld bezieht und, wie sie selber sagt, bereits mehr als 1600 erfolglose Bewerbungen geschrieben hat. Mit den 250 Entschädigungsklagen gegen Unternehmen hat sie nach sehr vorsichtigen Schätzungen des Arbeitsgerichts Bielefeld bisher etwa 250.000 Euro eingenommen. Besonders interessant ist hierbei, dass solche Entschädigungen steuerfrei sind und nicht mit dem Bürgergeld verrechnet werden müssen. Rechtlich ist es hier so, dass alleine die Stellenausschreibung mit dem fehlenden D für divers bereits ein Indiz für eine Benachteiligung wegen des Geschlechtes ist. Das führt nach § 22 dazu, dass die 250 Arbeitgeber beweisen müssen, dass kein Verstoß gegen die Bestimmung des AGG vorgelegen hat. In der Praxis gelingt das so gut wie nie. Und aus diesen Gründen einigen sich dann die so verklagten Arbeitgeber oft und verpflichten sich, einen bestimmten Betrag als Entschädigung zu zahlen. So ein Vergleich, das muss man ganz klar sagen, begrenzt zum einen das Risiko, dass die Arbeitgeber, wenn sie verlieren, noch mehr zahlen müssen. Und außerdem gibt es auch kein Urteil, das dem Arbeitgeber öffentlich eine Diskriminierung bescheinigt. Was lernen wir daraus? Wir schildern euch in dieser Folge eine Reihe von Fällen, in denen Arbeitgeber Fehler gemacht haben und sich aus diesen Fehlern jeweils Indizien für eine Benachteiligung nach dem AGG ergeben haben. Der erste Rat, der natürlich nicht einfach umzusetzen ist, ist also, macht keine solchen Fehler. Ist das Kind schon in den Brunnen gefallen? Habt ihr zum Beispiel eine Klage kassiert? Oder ist euch ein Schreiben ins Haus geflattert, in dem euch eine Benachteiligung vorgeworfen wird und vielleicht auch schon Geld verlangt wird? Dann sprecht uns an oder einen Fachanwalt für Arbeitsrecht eurer Wahl. Und zwar am besten sehr kurzfristig. Wir würden dann zusammen mit euch die Situation analysieren, weil es oft durchaus noch Möglichkeiten gibt, sich zu wehren. Und selbst wenn es schlecht aussieht, kann euch ein Fachanwalt helfen, mit der Gegenseite eine möglichst günstige Einigung zu vereinbaren. Manchmal ist es auch möglich, der Gegenseite Rechtsmissbrauch vorzuwerfen. Ein solcher Rechtsmissbrauch liegt zum Beispiel vor, wenn es Umstände gibt, die darauf hindeuten, dass es dem Bewerber nicht um die ausgeschriebene Stelle ging, sondern allein darum, den formalen Status eines Bewerbers im Sinne des AGG zu erlangen, um dann Entschädigungsansprüche zu verlangen. Das hatte schon das Bundesarbeitsgericht im Jahr 2024 entschieden. Indizien für solche Scheinbewerbungen sind zum Beispiel, wenn es von der Person viele Verfahren auf Entschädigung gibt, wenn die Bewerbungen nicht wirklich auf die ausgeschriebene Stelle zugeschnitten sind, wenn die Bewerbungen den gleichen Wortlaut haben, wenn der Bewerber keine ausreichende Qualifikation für die ausgeschriebene Stelle hat und auch wenn eine große Entfernung zwischen dem Wohnort des Bewerbers und dem möglichen Arbeitsort liegt, ohne dass der Bewerber bereit ist, umzuziehen. Das Hauptproblem ist hier allerdings, an diese Informationen heranzukommen. Die Hürden, einem Kläger Rechtsmissbrauch nachzuweisen, sind also leider hoch. So, und jetzt gehen wir einmal durch die einzelnen Benachteiligungsmerkmale und schauen uns an, welche typischen Konstellationen es hier gibt und was ihr in einem solchen Fall tun könnt. Kommen wir erstmal zu dem Merkmal Schwerbehinderung. Welche typischen Fälle gibt es im Zusammenhang mit einer Schwerbehinderung? In der ersten Fallgruppe, da geht es darum, dass potenzielle Arbeitgeber ihren gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich der Bewerbung von Schwerbehinderten nicht nachgekommen sind und diese Verstöße sind dann ein Indiz für eine Benachteiligung nach dem AGG. Wir starten mit einem sehr aktuellen Fall des Bundesarbeitsgerichts vom 27. März 2025. Worum ging es da? Der Arbeitgeber schrieb im Internet eine Stelle als Scrum Master oder Agil oder Agile Coach aus. Der Bewerber bewarb sich auf diese Stelle und wies dabei auf seine Schwerbehinderung hin. Circa 1,5 Wochen später erteilte der Arbeitgeber dem Bewerber eine Absage, da er zwischenzeitlich einen anderen Bewerber eingestellt hatte. Der Bewerber verlangte dann vom Arbeitgeber einen Schadenersatz in Höhe von 1,5 Gehältern, was 8.750 Euro ausmachte. Als der Arbeitgeber diese Forderung zurückwies, klagte der Bewerber diesen Betrag vor dem Arbeitsgericht ein. Sowohl das Arbeitsgericht als auch das Landesarbeitsgericht gaben dem Bewerber Recht und sprachen ihm diesen Betrag zu. Und der Arbeitgeber hat sich dann an das Bundesarbeitsgericht gewandt. Das Bundesarbeitsgericht entschied zugunsten des Arbeitgebers und wies die Klage des Bewerbers ab. Was lernen wir daraus? Das BAG hat die Klage abgewiesen, weil das Stellenbesetzungsverfahren zum Zeitpunkt des Eingangs der Bewerbung des Arbeitnehmenden bereits abgeschlossen war, was eine Diskriminierung des Bewerbers im Stellenbesetzungsverfahren ausgeschlossen hat. Das ist natürlich aus Arbeitgebersicht toll und ihr solltet euch auch dieses Argument merken, es wird aber vermutlich nicht so oft helfen. Warum ist denn die Entscheidung des BAG außerdem noch von großer Bedeutung? Das BAG hat im Rahmen der Entscheidung nämlich gesagt, dass sich der Arbeitgeber nach § 64 Absatz 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch römisch 9, und das regelt ja die Rechte und Pflichten bei Schwerbehinderung, also der Arbeitgeber muss sich nicht nur frühzeitig mit der Bundesagentur Verbindung setzen, sondern er muss einen Vermittlungsauftrag für die konkrete Stelle an die Agentur für Arbeit erteilen. Ohne einen solchen Vermittlungsauftrag liege ein Verstoß gegen § 164 Absatz 1 Satz 2 SGB 9 vor, weshalb dann die Indizwirkung des § 22 AGG eintritt und eine Benachteiligung wegen der Schwerbehinderung vermutet wird. Mit anderen Worten, erteilt ihr keinen Vermittlungsauftrag an die Agentur für Arbeit, lauft ihr Gefahr, von abgelehnten schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern auf Entschädigungszahlung verklagt zu werden. Was steht überhaupt im § 164 Absatz 1 Satz 2 SGB 9? Das gucken wir uns einmal gemeinsam an. Auszugsweise steht da Folgendes. Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen besetzt werden können. Sie, also die Arbeitgeber, nehmen frühzeitig Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. Die Bundesagentur für Arbeit oder ein Integrationsfachdienst schlägt dem Arbeitnehmer geeignete schwerbehinderte Menschen vor. Was hatte das Bundesarbeitsgericht bereits in der Vergangenheit dazu entschieden? Bereits im Jahr 2021 hatte das BAG festgestellt, dass die Veröffentlichung eines Stellenangebots über die Jobbörse der Agentur für Arbeit nicht ausreicht, weil das eben nicht den Vermittlungsservice der Agentur für Arbeit auslöst. Insbesondere werde damit, sagte das BAG, der Agentur für Arbeit nicht die Suche nach geeigneten schwerbehinderten Personen übertragen. Was ist neu in dem aktuellen Urteil aus diesem Jahr? Was hat das BAG also erstmalig so entschieden? In dem neuen Urteil konkretisiert das BAG das noch einmal und sagt, die reine Verbindungsaufnahme mit der Bundesagentur reicht nicht aus. Es müssen vielmehr über einen konkreten, von der Bundesagentur dafür vorgesehenen Kommunikationsweg alle Daten mitgeteilt werden, die für die jeweilige zu besetzende Stelle erforderlich sind. Was solltet ihr also tun? Nachdem ihr genau geklärt habt, welche Stelle besetzt werden soll und hierfür eine Arbeitsplatzbeschreibung erstellt hat, solltet ihr frühzeitig Verbindung mit der Bundesagentur aufnehmen und einen Vermittlungsauftrag erteilen. Darüber hinaus solltet ihr genau dokumentieren, wann ihr mit der Agentur für Arbeit Kontakt aufgenommen habt und welche Daten der Agentur für Arbeit auf welchem Weg mitgeteilt worden sind. Außerdem ergibt sich aus dem aktuellen Urteil des BAG, dass es unbedingt ratsam ist, den Ablauf des Bewerbungsverfahrens zu dokumentieren, insbesondere wann genau und wodurch das Bewerbungsverfahren abgeschlossen worden ist. Wenn es bei euch einen Betriebsrat, Personalrat oder eine Schwerbehindertenvertretung gibt, dann treffen euch noch weitere zusätzliche Pflichten. Und hierzu habe ich euch ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2024 mitgebracht. Worum ging es hier? Hier hatte sich ein Bewerber als gleichgestellter Schwerbehinderter bei einem Arbeitgeber auf eine Stelle als Referatsleiter Personal beworben. Auf seine Schwerbehinderung hatte er in seiner Bewerbung hingewiesen. Nachdem ihm der Arbeitgeber eine Absage übersandt hatte, verlangte der Bewerber vom Arbeitgeber eine Entschädigung in Höhe von 3 Bruttomonatsgehältern. Der Arbeitgeber lehnte das ab, worauf der Bewerber vor dem Arbeitsgericht eine Klage in Höhe von ca. 13.000 Euro erhob. Das Arbeitsgericht sprach dem Bewerber ein Gehalt in Höhe von 4.400 Euro zu. Hiergegen hat der Arbeitgeber Berufung zum Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt. Was hat jetzt hier das LAG entschieden? Das LAG wies die Berufung zurück, sodass der Arbeitgeber die 4.400 Euro an den Bewerber zahlen musste. Nach der Entscheidung des LAG lag ein Indiz für eine Benachteiligung des Bewerbers vor. Der Arbeitgeber hatte nämlich den bei ihm bestehenden Personalrat unter Verstoß gegen § 164 Absatz 2 Satz 4 SGB 9 nicht über die Bewerbung des Bewerbers unterrichtet. Da der Arbeitgeber die Vermutung der Benachteiligung nicht widerlegen konnte, musste er daher die Entschädigung zahlen. Was lernen wir aus dieser Entscheidung? Wenn ihr einen Betriebsrat oder Personalrat habt oder eine Schwerbehindertenvertretung, dann müsst ihr diese bei Eingang der Bewerbung unmittelbar informieren. Und jetzt eine zweite Fallgruppe bei schwerbehinderten Arbeitnehmern. Wie ihr wahrscheinlich wisst, müsst ihr bei der Kündigung eines schwerbehinderten Menschen, also Grad der Behinderung von 50 oder mehr, oder eines Gleichgestellten, Grad der Behinderung von 30 oder 40 und einen Gleichstellungsbescheid vom Arbeitsamt, vorher die Zustimmung des Integrationsamts einholen. Eine Kündigung, die ohne die vorherige Zustimmung ausgesprochen wurde, ist unheilbar unwirksam. Aus dem AGG ergibt sich hier aber noch ein weiteres Problem und auch hierzu habe ich euch einen Fall des BAG mitgebracht, diesmal aus dem Jahr 2022. Was war da passiert? Ein Arbeitnehmer war gekündigt worden und zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung war er jedoch weder als schwerbehinderter Mensch anerkannt, noch hatte er bisher einen entsprechenden Antrag gestellt. Der Arbeitnehmer war aber der Auffassung, dass seine Schwerbehinderung offenkundig gewesen sei, weil er zum Zeitpunkt der Kündigung einen schweren Schlaganfall erlitten hatte und halbseitig gelähmt gewesen sei. Vor diesem Hintergrund machte der Arbeitnehmer eine Entschädigung nach § 15 AGG wegen einer Benachteiligung aufgrund einer Behinderung vor dem Arbeitsgericht geltend. Sowohl das Arbeitsgericht als auch das Landesarbeitsgericht hatten die Klage abgewiesen. Das Bundesarbeitsgericht wies die Klage auch ab, weil zum Zeitpunkt der Kündigung kein Merkmal des § 1 AGG vorlag. Insbesondere war der Arbeitnehmer nicht Schwerbehinderung. Ist jetzt also alles ganz gut gelaufen aus Arbeitgebersicht? Naja, für den konkreten Fall schon, für alle anderen nicht wirklich. Das Bundesarbeitsgericht macht nämlich deutlich, dass zumindest ein Indiz für eine Benachteiligung bestanden hätte, wenn der Arbeitnehmende zum Zeitpunkt der Kündigung schwerbehindert oder gleichgestellt gewesen wäre, der Arbeitgeber dies gewusst hätte und trotzdem das Integrationsamt nicht um Zustimmung gebeten hätte. Was lernen wir aus dieser Situation? Vor Ausspruch einer Kündigung müsst ihr ganz genau prüfen, ob der Arbeitnehmende schwerbehindert oder gleichgestellt ist. Nach meiner Erfahrung kommt es immer wieder vor, dass irgendwo in der Personalakte oder in irgendeiner Datei steht, dass eine solche Behinderung oder Gleichstellung vorliegt, sich bei der Kündigung aber niemand daran erinnert oder nicht genau nachschaut. Das führt dann nicht nur zur Unwirksamkeit der Kündigung, sondern gegebenenfalls auch zu einer Klage auf Zahlung einer Entschädigung. Das könnt ihr nur dann vermeiden, wenn ihr vor Zugang der Kündigung den Arbeitnehmenden fragt, ob er schwerbehindert oder gleichgestellt ist oder ob er entsprechende Anträge gestellt hat. Wenn hierauf mit Nein geantwortet wird, dann dokumentiert ihr diese Antworten und sorgt dafür, dass ihr sie später beweisen könnt. Also lass die Frage und die Antworten zum Beispiel vom Arbeitnehmenden oder von einem Zeugen unterschreiben. Erst dann seid ihr auf der sicheren Seite.
So, und dann kommen wir zum nächsten potenziellen Diskriminierungsmerkmal, dem Alter. Und da haben sich in den letzten Jahren einige Urteile angehäuft, aus denen ihr als Personaler wichtige Aussagen herausmändeln könnt, um zu sehen, wie verhält man sich insbesondere im Bewerbungsverfahren und im Bewerbungsprozess als Arbeitgeber und Personaler richtig und rechtskonform. Die erste Entscheidung, die ich euch vorstellen möchte, ist vom Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg aus dem November 2024. Was war dort passiert? Da hatte sich ein im Jahre 1972 geborener Kläger bei einem international agierenden Handelsunternehmen im Bereich Sportartikel beworben. Im April 2023 hatte das Unternehmen auf zahlreichen Internetplattformen wie zum Beispiel StepStone, LinkedIn, Xing etc. eine Position als Manager Corporate Communications Unternehmensstrategie in Vollzeit für ihre Zentrale in Heilbronn ausgeschrieben. In der Stellenanzeige heißt es unter der Überschrift Wir lieben unter anderem wie folgt. Als Digital Native fühlst du dich in der Welt der Social Media, der datengetriebenen PR, des Bewegtbilds und allen gängigen Programmen für DTP, CMS, Gestaltung und redaktionelles Arbeiten zu Hause. Du bist ein absoluter Team-Buddy. Und unter der Überschrift Wir bieten findet sich in der Stellenanzeige dann zudem folgende Formulierung. Misst dich mit interessanten und herausfordernden Aufgaben in einem dynamischen Team mit attraktiver Vergütung und Chancen zur beruflichen Entwicklung. Der nunmehrige Kläger hat sich mit Schreiben aus dem April 2023 auf diese Stelle beworben und er erhielt, das ist jetzt nicht so überraschend, eine Absage. Anschließend hat der enttäuschte Bewerber mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten im Mai 2023 einen Entschädigungsanspruch in Höhe von 37.500 Euro erfolglos geltend gemacht. Dementsprechend kam es dann zur Klage. Vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg wurde dem abgelehnten Bewerber eine Entschädigung in Höhe von 7.500 Euro zugesprochen. Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hat festgestellt, dass mit der Formulierung in einer Stellenanzeige als Digital Native fühlst du dich in der Welt der Social Media, der datengetriebenen PR, des Bewegtbilds und allen gängigen Programmen für DTP, CMS, Gestaltung und redaktionelles Arbeiten zu Hause Bewerber angesprochen werden, die mit digitalen Technologien, Computern, dem Internet und Smartphones aufgewachsen sind und diese von klein auf in ihren Alltag integriert haben. Eine solche Stellenausschreibung stellt ein Indiz für eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters im Sinne von § 3 Absatz 1 AGG dar. Weiterhin führt das Landesarbeitsgericht aus, dass als Digital Native eine Person bezeichnet wird, die mit digitalen Technologien aufgewachsen ist und in ihrer Benutzung geübt ist. Dem Begriff Digital Native könne damit ein Alters- bzw. Generationenbezug nicht abgesprochen werden. Das Landesarbeitsgericht lässt zwar am Ende offen, ob der Jahrgang 1981 als Beginn der Digital Natives anzunehmen ist oder ob bereits mit dem Jahrgang 1980 der Beginn des Digital Natives festzulegen ist. Jedenfalls sei der hiesige Kläger, der im Jahr 1972 geboren wurde, kein Digital Native. Und verstärkt werde die Bezugnahme auf das Alter durch die weiteren Passagen in der Stellenausschreibung, in welchem der bzw. die gesuchte Bewerberin als absoluter Teambuddy bezeichnet wurde und ihm bzw. ihr Aufgaben in einem dynamischen Team geboten werden. Diese Ansprache als Teambuddy, die richte sich aus Sicht eines objektiven Lesers des Stellenprofils eher an einen oder eine Jüngere als an einen oder eine ältere Bewerberin. Und auch der Begriff dynamisch, so jedenfalls das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, beschreibe eine Eigenschaft, die im Allgemeinen eher jüngeren als älteren Menschen zugeschrieben werde. Ja, erstes Takeaway aus dieser Entscheidung. Ja, auch wenn ihr als Unternehmer bzw. Personaler durch moderne und zwanglose Formulierungen auf euch aufmerksam machen wollt, gilt für Stellenanzeigen trotzdem grundsätzlich lieber neutral als zu locker. In dem Zusammenhang auch gleich eine zweite aktuelle Entscheidung, auf die ich aufmerksam machen möchte. Und zwar ist das eine aktuelle Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern aus dem Oktober 2023. Und dort ist das besondere Problem, dass auch auf den ersten Blick neutrale Kriterien zur Annahme einer Diskriminierung wegen des Alters führen können. Und dann gehen wir nochmal auf das dynamisch besonders ein. So hat das Bundesarbeitsgericht in der Vergangenheit die Formulierung in einem professionellen Umfeld mit einem jungen dynamischen Team in einem Urteil aus dem August 2016 als altersdiskriminierend eingeordnet, während es in der Formulierung junges dynamisches Unternehmen in einem Urteil aus dem November 2017 keine Altersdiskriminierung erkennen konnte. Was bedeutete das für den Fall des LAG Rostock? Was war dort eigentlich passiert? Dort hatte der Betreiber einer Tankstelle im Mai 2022 online, unter anderem in der Jobbörse Indeed, einen Verkäufer in Voll- oder Teilzeit gesucht. Und in der Stellenbeschreibung hieß es dann: Wir sind ein junges, dynamisches Team mit Benzin im Blut und suchen Verstärkung. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte er drei Mitarbeiter, die bereits über 60 Jahre alt waren. Einen Mitarbeiter über 50 Jahre, vier Mitarbeiter zwischen 37 und 45 Jahren und eine 19-jährige Mitarbeiterin. Der Kläger bewarb sich im Mai 2022 und der war damals etwa 50 Jahre alt. Im Juni 2022 erhielt dieser Bewerber eine Absage seitens des Beklagten. Eingestellt wurde im Juli 2022 ein Mitarbeiter, der zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt war und der zunächst als Aushilfe anfing, dessen Arbeitszeit jedoch später auf 30 Stunden pro Woche aufgestockt wurde. Mit seiner Klage machte der abgelehnte Bewerber eine Entschädigung in Höhe von 1,5 Bruttomonatsgehältern geltend. Diese Klage blieb jedoch sowohl in erster als auch in zweiter Instanz erfolglos. Insbesondere so das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Folge aus der Passage in der Stellenausschreibung »Wir sind ein junges, dynamisches Team mit Benzin im Blut und suchen Verstärkung« keine unmittelbare Diskriminierung wegen des Alters. Sie sei deshalb nicht geeignet, die Vermutung im Sinne von § 22 AGG zu begründen, dass der Kläger im Auswahl- bzw. Stellenbesetzungsverfahren wegen seines Alters benachteiligt worden sei. Insbesondere stellt das LAG hier fest, die Formulierung »Wir sind ein junges, dynamisches Team mit Benzin im Blut und suchen Verstärkung« sei gerade deshalb keine Diskriminierung wegen des Alters, da es sich dabei nicht um eine Darstellung von Anforderungen an einen potenziellen Bewerber bzw. eine potenzielle Bewerberin handele, sondern um eine überspitzte, ironische, nicht ernsthaft gemeinte, in der Form eines Werbeslogans gehaltene Beschreibung der zu besetzenden Stelle in ihrem Arbeitsumfeld. Takeaway dieser Entscheidung, also auch wenn diese Entscheidung natürlich aus Arbeitgebersicht erfreulich ist, sollten Sie bei der Erstellung von Stellenanzeigen weiterhin vorsichtig sein und mit Augenmaß vorgehen. Wie diese eingangs aufgezeigten unterschiedlichen BAG-Entscheidungen aus den Jahren 2016 und 2017 zu sehr ähnlichen Formulierungen zeigen, ist bei Stellenausschreibungen eine trennscharfe Abgrenzung zwischen zulässiger Formulierung und unzulässiger Altersdiskriminierung häufig gar nicht so leicht zu ziehen. Und von daher muss vorsichtigen Arbeitgebern bzw. vorsichtigen Personalern immer geraten werden, in Stellenausschreibungen eher davon abzusehen, das Wort jung zu verwenden. So, und die letzte Entscheidung zum Thema Alter bzw. Altersdiskriminierung ist eine Entscheidung, die sich nicht mit einer potenziellen Altersdiskriminierung im Stellenbesetzungs- bzw. im Bewerbungsverfahren beschäftigt, sondern mit einer Altersdiskriminierung im laufenden Arbeitsverhältnis anlässlich einer Weisung des Arbeitgebers. Was war hier konkret passiert bzw. was wurde in dem Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln aus dem August 2024 entschieden? Es ging dort um einen Vertriebsmitarbeiter im Rahmen einer Immobiliengesellschaft. Und dieser Vertriebsmitarbeiter war im Jahr 1957 geboren und sein Arbeitsvertrag enthielt keine Altersgrenzenregelung bzw. keine Befristungsregelung auf das Erreichen des gesetzlichen Regelrentenalters. Der Arbeitnehmer informierte dann den Arbeitgeber, dass er nicht beabsichtige, mit Erreichen des Regelrentenalters in Rente zu gehen, sondern dass er beabsichtige, unverändert in Vollzeit weiterzuarbeiten. Ja, und das hat den Arbeitgeber anscheinend nicht so sonderlich begeistert. Der Arbeitgeber hat dann postwendend eine Weisung erlassen und dem Arbeitnehmer ein neues Vertriebsgebiet zugewiesen, wodurch der Arbeitnehmer circa 2/3 der Provisionsmöglichkeiten, die er vorher hatte, verlor. Der Arbeitnehmer wendet sich gegen diese aus seiner Sicht altersdiskriminierende Weisung. Das Landesarbeitsgericht Köln hat dem Kläger im Rahmen der Berufungsverhandlung eine Entschädigung in Höhe von 15.390 Euro zugesprochen und festgestellt, dass wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer unmittelbar nach dessen Erklärung auch nach Vollendung des 65. Lebensjahres in Vollzeit weiterarbeiten zu wollen, ein bestimmtes Vertriebsgebiet entzieht, ohne hierfür betriebliche Anlässe darlegen und beweisen zu können, dass es sich dann a. um eine unwirksame Weisung handele, dass es sich um eine unzulässige unmittelbare Diskriminierung wegen des Lebensalters handele und um eine Maßregelung nach § 612a BGB. Also, Sie sehen, das Thema Altersdiskriminierung ploppt nicht ausschließlich im Rahmen von Bewerbungsverfahren auf, sondern kann auch im laufenden Arbeitsverhältnis ein großes Thema werden und sollte arbeitgeberseitig sorgfältig beachtet werden.
So, und jetzt kommen wir zum Thema Benachteiligung wegen des Geschlechtes. Auch hier haben wir unterschiedliche Fallgruppen. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, dass das Bundesarbeitsgericht Ende 2024 eine Entscheidung gefällt hat, in der es um Überstundenzuschläge bei Teilzeitbeschäftigten ging. In dem Fall war es so, dass ein Verein eine Arbeitnehmerin in Teilzeit als Dialyseberaterin beschäftigt hatte. Die Arbeitnehmerin hatte nur eine 40% Stelle. Auf das Arbeitsverhältnis wendete der Arbeitgeber einen Tarifvertrag an und in dem war zum einen geregelt, dass die regelmäßige tägliche Arbeitszeit 7 Stunden und 42 Minuten ist. Und zum anderen, dass für Überstunden, die über die tägliche Arbeitszeit hinaus erbracht werden, ein Zuschlag von 30% gezahlt wird. Die Arbeitnehmerin sammelte auf ihrem Arbeitszeitkonto ca. 130 Überstunden an und verlangte dafür von ihrem Arbeitgeber den 30%igen Zuschlag. Der Arbeitgeber war nun der Auffassung, er müsse den Zuschlag nicht zahlen. Zwar hatte die Arbeitnehmerin mehr Stunden geleistet als mit ihr individuell vereinbart, sie hatte allerdings nicht mehr Stunden erbracht als eine Vollzeitkraft. Und eine Überstundenvergütung müsse nach dem Wortlaut des Tarifvertrages aber nur bezahlt werden, wenn mehr Stunden als ein Vollzeitarbeitnehmer erbracht werden. Die Arbeitnehmerin hat dann Klage erhoben und verlangt neben dem Überstundenzuschlag auch eine Entschädigung wegen Diskriminierung. Das Bundesarbeitsgericht hat hier zugunsten der Arbeitnehmerin entschieden, sodass der Arbeitgeber zum einen den Überstundenzuschlag und zum anderen eine Entschädigung wegen Diskriminierung in Höhe von 250 Euro zahlen musste. Das BAG hat das wie folgt begründet. Das zitiere ich mal wörtlich. Eine tarifvertragliche Regelung, die für das Verdienen von Überstundenzuschlägen auch bei Teilzeitarbeit das Überschreiten der regelmäßigen Arbeitszeit eines in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmers voraussetzt, behandelt die in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmer wegen der Teilzeit schlechter als vergleichbare Vollzeitarbeitnehmer. Der Arbeitgeber verstößt gegen das Verbot der Diskriminierung von in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmern nach § 4 Absatz 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz, wenn es an sachlichen Gründen für die Ungleichbehandlung fehlt. Und liegen solche sachlichen Gründe für die Ungleichbehandlung nicht vor, dann bewirkt eine solche tarifvertragliche Regelung zugleich eine gegen 7 Absatz 1 AGG verstoßene mittelbare Benachteiligung weiblicher Arbeitnehmer wegen des Geschlechtes, wenn innerhalb der Gruppe der in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmer signifikant mehr Frauen als Männer vertreten sind. Und das war hier so. Tja, auch wenn die Entschädigung hier relativ gering war, seht ihr, es kann auch passieren, dass Arbeitgeber wegen einer Diskriminierung zu einer Entschädigungszahlung verurteilt werden, wenn in einem anwendbaren Tarifvertrag, auf den der konkrete Arbeitgeber natürlich gar keinen Einfluss hatte, eine diskriminierende Regelung enthalten ist. Nichts anderes würde natürlich gelten, wenn eine solche Regelung in einem Arbeitsvertrag enthalten wäre. Seid also vorsichtig, was ihr im Arbeitsvertrag regelt. Etwas ganz anderes lag dem nächsten Fall zugrunde. Und da stellt sich nämlich die Frage, was ist zu tun, wenn Kunden oder Kundinnen sich einen Berater oder einen Ansprechpartner eines bestimmten Geschlechtes wünschen? Riskiert ihr das Entstehen von Entschädigungsansprüchen nach dem AGG, wenn ihr einem solchen Wunsch nachkommt? Hierzu stelle ich euch ein spannendes Urteil des LAG Stuttgart vom Ende letzten Jahres vor. Was war da passiert? Eine langjährige Mitarbeiterin, die zunächst als Architektin und zuletzt im Vertrieb eines Bauunternehmens tätig war, wurde einer potenziellen Kundin als Beraterin zugewiesen. Die Kundin lehnte die Betreuung durch diese Mitarbeiterin jedoch mit der Begründung ab, sie wolle keine Frau als Beraterin. Daraufhin übernahm der Regionalleiter des Unternehmens die Betreuung der Kundin. Die Mitarbeiterin hat die Auffassung vertreten, sie habe Anspruch auf Ersatz eines immateriellen Schadens nach 15 Absatz 2 AGG wegen einer Diskriminierung durch den Arbeitgeber aufgrund ihres Geschlechtes. Sie macht mit ihrer Klage zuletzt einen Entschädigungsanspruch in Höhe von sage und schreibe 84.000 Euro geltend. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen und hiergegen wandte sich dann die Klägerin mit ihrer Berufung. Auf die Berufung der Arbeitnehmerin hat das LAG Stuttgart das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und die beklagte Arbeitgeberin zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 1.500 Euro verurteilt. In 12 Absatz 4 AGG ist nämlich geregelt, dass der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten ergreifen muss, wenn Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit wegen eines AGG-Merkmals benachteiligt werden. Welche Maßnahmen das sein können, sagt das Gesetz leider nicht. An dieser Stelle besteht für Arbeitgeber also ein Ermessensspielraum bei der Wahl der Maßnahmen. Zu berücksichtigen ist dabei insbesondere, dass Arbeitgeber gegenüber Dritten wie hier nicht arbeitsrechtliche Maßnahmen wie bei ihren Arbeitnehmenden, zum Beispiel Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung ergreifen können. In jedem Fall muss aber deutlich werden, dass Arbeitgeber die Benachteiligung durch Dritte nicht als unabänderlich hinnehmen oder sie sich sogar zu eigen machen. Im vorliegenden Fall habe der Arbeitgeber, so das Landesarbeitsgericht, keine Maßnahmen im oben dargestellten Sinne ergriffen und das führte schon zu der Zahlung. Was lernen wir daraus? Diskriminierende Kundenwünsche dürfen Arbeitgeber nicht als unabdingbar gegeben hinnehmen. Vielmehr sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Mitarbeiter auch vor Benachteiligungen durch Dritte zu schützen. Ansonsten drohen Entschädigungszahlungen wegen AGG-Verstößen. In diesem Zusammenhang ist es äußerst sinnvoll, regelmäßig AGG-Schulungen für Leitungs- und Führungskräfte durchzuführen und Prozesse zu etablieren, wie mit möglichen AGG-Verstößen umzugehen ist. Also wie hätte man hier auf diskriminierende Kundenwünsche reagiert zum Beispiel. Und zum Schluss ein sehr, ja wie soll man sagen, skurriles Urteil des LAG München. Und zwar kommen wir jetzt hier auch wieder zu der Gruppe der Benachteiligung bei Bewerbung. Hier haben wir einen Mann, der hat sich bei einer Reinigungsfirma als Reinigungskraft zur hygienischen Reinigung von sogenannten Reinräumen beworben. Der Bewerber wurde zum persönlichen Gespräch geladen und in dem Gespräch sagte man ihm, er müsse seinen Bart abrasieren, um die Stelle zu erhalten, weil man nur glatt rasiert im Reinraum arbeiten könne. Ansonsten sei die Kontaminierungsgefahr zu groß. Der Bewerber lehnte das ab, bot allerdings an, eine Bartschutzmaske zu tragen. Wohl sowas Ähnliches, wie ihr das aus der Corona-Zeit kennt. Der Bewerber wurde wegen der Weigerung, den Bart abzurasieren, dann nicht eingestellt. Und daraufhin erhob er eine Zahlungsklage beim Arbeitsgericht und verlangte eine Entschädigungszahlung in Höhe von 25.000 Euro wegen einer Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. Das Arbeitsgericht verurteilte den Arbeitgeber zur Zahlung von 7.500, was drei Gehältern entsprach. Hiergegen wandte sich dann der Arbeitgeber mit seiner Berufung zum LAG München. Das LAG schloss sich der Entscheidung des Arbeitsgerichts an und verurteilte den Arbeitgeber ebenfalls zur Zahlung von 7.500 Euro. Zur Beurteilung machte das LAG deutlich, dass eine mittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechtes vorliege. Der Arbeitgeber hatte argumentiert, dass gar keine Benachteiligung wegen des Geschlechts gegeben sei, da es gar keine Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen gegeben habe, sondern allenfalls zwischen unrasierten und rasierten Männern. Richtig ist, sagt das LAG, dass die Benachteiligung, also die Nichteinstellung, nicht unmittelbar mit dem Geschlecht zu tun habe. Allerdings knüpft der Arbeitgeber die Ablehnung mittelbar an das Geschlecht an. Es liege somit eine mittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechtes vor, da Bärte, so das LAG, ganz überwiegend von Männern getragen werden. Auch hat der Arbeitgeber aus Sicht des LAG keine nachvollziehbare Begründung vorgetragen, warum die Ablehnung eines Bartträgers erforderlich sei. Schon das Arbeitsgericht hatte nicht nachvollziehen können, warum zwar eine Glattrasur erforderlich sei, aber weder eine Rasur des Haupthaares, also der Haare auf dem Kopf, verlange, noch nachvollziehbar erkläre, warum von Barthaaren eine größere Gefahr der Kontamination ausgehe als vom Haar auf dem Kopf. Was lernen wir daraus? In dieser Entscheidung wird wieder einmal deutlich, dass manche Arbeitgeber nach dem Motto vorgehen, das haben wir schon immer so gemacht. Um nicht in AGG-Verfahren zu geraten, sollte man die eigenen Verhaltensweisen daher stets kritisch hinterfragen und immer prüfen, ob bestimmte Vorgehensweisen wirklich sinnvoll und erforderlich sind. Und zum Abschluss noch ganz kurz. Ein Mann hatte sich als Mitarbeiter in der Produktion von Miniaturmodellen von PKWs und LKWs beworben. Das LAG Nürnberg hat im Jahr 2023 entschieden, dass ihm eine Entschädigung von 1,5 Gehältern zu zahlen ist, da ihm im Rahmen des Absageschreibens Folgendes mitgeteilt wurde. Unsere sehr kleinen filigranen Teile sind eher etwas für flinke Frauenhände. Hier zeigt sich wieder einmal, dass die Realität, muss man ehrlich sagen, viel absurder ist als alles, was man sich ausdenken kann.
Und zum Abschluss wollen wir uns nochmal das Diskriminierungsmerkmal Religion anschauen. Und auch dort habe ich einen spannenden aktuellen Fall für euch mitgebracht. Und zwar eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg aus dem November 2024. Was war dort passiert? Die dortige Beklagte bietet Betreuungslösungen für Kinder und pflegebedürftige Angehörige bis zur Krisenberatung und Gesundheitsprävention an. Betreibt mehrere Kinderbetreuungseinrichtungen und beschäftigt rund 1700 Mitarbeitende an rund 70 Standorten. Die Klägerin, die aus religiösen Gründen ein Kopftuch trägt, bewarb sich bei der Beklagten am 15. Februar 2023 für eine Tätigkeit als Werkstudentin für Recherchearbeiten am Standort Stuttgart. Ende Februar fand dann ein Videovorstellungsgespräch statt, bei dem die Klägerin ein islamisches Kopftuch trug. Die Beklagte sagte der Klägerin die Stelle mündlich zu und schickte der Klägerin dann anschließend verschiedene Unterlagen, unter anderem den Arbeitsvertrag, ein Formular zwecks Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses zu, die Bewerberin unterschrieben zurückschicken sollte. Der Arbeitsvertrag war hierbei von der Beklagten bereits unterschrieben. In § 14 des Arbeitsvertrages war unter anderem folgende Regelung unter der Überschrift Neutralitätsgebot enthalten. Die Arbeitgeberin tritt politisch, weltanschaulich und religiös neutral auf. Dieses Neutralitätsgebot betrifft alle Religionen und Weltanschauungen gleichermaßen. Das Tragen sichtbarer Zeichen politischer, weltanschaulicher oder religiöser Überzeugung am Arbeitsplatz durch das Teammitglied ist daher untersagt. Ja, die Bewerberin unterzeichnete diesen Arbeitsvertrag nicht und machte dann anschließend Ansprüche nach dem AGG außergerichtlich und auch gerichtlich geltend. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat der Klägerin eine Entschädigung in Höhe von 2 Bruttomonatsgehältern zugesprochen und insbesondere festgestellt, dass eine Muslima, die aus religiösen Gründen ein Kopftuch trägt, wegen ihrer Religion diskriminiert wird, wenn der ihr angebotene Arbeitsvertrag eine Neutralitätspflicht vorsieht, obwohl das Kopftuchtragen für die vorgesehene Tätigkeit überhaupt keine Relevanz hat. Hierbei führt das Landesarbeitsgericht unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesarbeitsgerichtes aus, dass das Unterlassen des Tragens religiöser Symbole oder speziell eines islamischen Kopftuches keine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung für die Tätigkeit Werkstudentin in der Tätigkeit für Recherchearbeiten sei. Denn die ordnungsgemäße Durchführung dieser Tätigkeit hänge gerade nicht davon ab, ob die Arbeitnehmerin ein islamisches Kopftuch trägt oder nicht. Und dementsprechend verletze ein pauschales Kopftuchverbot für Arbeitnehmer deren Grundrecht aus Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit. Insbesondere habe die Beklagte hier im vorliegenden Fall nicht behauptet, dass das äußere Erscheinungsbild gerade der Klägerin zu einer hinreichend konkreten Gefährdung oder Störung des Betriebsfriedens oder sonstiger unternehmerischer Interessen führe oder wesentlich dazu beitrage. Ihr dazu gehaltener Vortrag sei vielmehr pauschal gehalten, so habe sie zwar Konflikte behauptet, diese aber nicht konkret dargelegt. Auch erschöpfe sich der Vortrag der Arbeitgeberin darin, Spannungen zu behaupten, die im Zusammenhang mit politischen, weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen aufgetreten sein sollen. Konkrete Beispiele wurden hingegen nicht vorgetragen. In der vorliegenden Konstellation hat das Landesarbeitsgericht allerdings eine Entschädigung in Höhe von 2 Bruttomonatsgehältern für angemessen erachtet, somit eine etwas höhere Entschädigung als üblich ausgeurteilt. Einerseits müsse der geringere monatliche Verdienst der Klägerin als Werkstudentin berücksichtigt werden, Zum anderen sei aber auch der Umstand zu berücksichtigen, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und des Bundesarbeitsgerichtes zu Kopftuchverboten seit Jahren gefestigt sei und der beklagten Arbeitgeberin hier hätte bekannt sein müssen. Und da kann man dann eben nur auf den Tipp meines Kollegen Alexander Scharf rekurrieren. Überlegen Sie bei Regelung des Arbeitsvertrages stets, sind diese sinnvoll und erforderlich. Hier in diesem Fall muss man ganz eindeutig sagen, die Regelung zum Neutralitätsgebot, die hier in diesem Arbeitsvertrag enthalten war, war weder sinnvoll noch erforderlich.
Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, die heutige Folge hat euch gefallen. Freuen uns über Bewertung und Weiterempfehlungen. Die nächste Folge, die hört ihr am 21. Juli, Thema Abwicklungsverträge und Aufhebungsverträge, aktuelle Probleme und Lösung. Bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Aus dem Herzen von Hamburg, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sommer, Sonne, Sonnenschein, beste Grüße aus dem heißen Hamburg. Tschüss.